Wir Menschen wurden nicht dazu erschaffen, im abgestandenen Nebel des Tieflands ohne Gottesschau auszuharren. Dem christlichen Glauben geht es im Kern darum, Jesus zu sehen. Mit diesem Zitat von Max Lucado möchte ich euch heute Morgen sehr herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass ihr mit dabei seid. Willkommen. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Guten Morgen. Nebliges Tiefland ohne Gottesschau. Das war für mich eine sehr bedrückende Vorstellung, als ich mir das so bildlich gedacht habe. Und ich habe gedacht, es ist sicherlich nichts, was ich mir so freiwillig aussuchen würde. Fototechnisch als Motiv habe ich gedacht, ist es bestimmt sehr lukrativ. So waberischer Nebel und ein bisschen so geheimnisvoll und ja, so richtig toll. Aber sofort daneben ist aufgeploppt in mir, wenn ich da Auto fahren müsste in so einem waberigen Nebel und nicht wüsste, wer oder was vor mir auftaucht, dann glaube ich, würde mich das in mega große Anspannung versetzen. Und es ist einfach auch so, dass unser Glaube nicht von solchen Nebeln oder Nebelfeldern verschont bleibt, nicht immer. Immer wieder sind unsere Herzen und unsere Gedanken in Gefahr, von dieser Gottesschau, wie es in diesem Zitat heißt, abzuschweifen, von dieser Verbindung zu Gott, von dieser tiefen Verbindung zu ihm, von dieser Nabelschnur, möchte ich mal sagen, die wir Christen zu Gott eigentlich haben sollten. Und das muss gar nicht absichtlich passieren, das müssen wir gar nicht anschieben und so richtig wollen. Da reicht oft schon unser ganz normaler Alltagswahnsinn die Woche über, dass etwas undurchsichtig wird oder trübsinnig, mühsam. Irgendwann ist die Luft raus und wir bleiben stehen und wir verharren an dieser Stelle, wo uns dann die Puste ausgegangen ist. Und deswegen finde ich jeden Sonntag eigentlich wie einen Lichtblick. Ein Lichtblick, der den waberigen Nebel des Tieflands, zum Beispiel der zurückliegenden Woche, dass man die dann zurücklassen kann, dass wir dann bewusst einen Schnitt machen können nach diesem Nebelfeld, dass wir raustreten können, aufatmen können, ausatmen und dass wir uns wieder neu umschauen können und neu Orientierung finden können. Und wenn wir jetzt diesen Gottesdienst miteinander feiern, dann tun wir, glaube ich, genau das. Heraustreten und auftauchen aus unseren Alltagen, aus der Woche, aus dem Gewurstel. Wir lassen Nebel zurück und nehmen Jesus wieder ganz neu und ganz neugierig in den Blick. Wir wollen uns erfrischen lassen, ermutigen lassen, unseren Blick wieder hell machen lassen nach diesem Nebel. Die Lieder, die Gebete, das Hören auf Gottes Wort nachher, das Miteinander, das alles sind Angebote, Möglichkeiten, die vielleicht solche, ich sage das mal jetzt, Tieflandnebel Wegschieber sein wollen und können. Das wünsche ich uns jetzt allen. Gutes und Segen in dieser Zeit. Und ich möchte jetzt ein Gebet am Anfang sprechen. Gott, wir danken dir für diese Möglichkeit, jetzt uns zu treffen in aller Freiheit, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können, dass wir dich neu sehen dürfen. Du weißt, wie unsere Woche vielleicht war, wo es vielleicht kleine Nebelfetzen gab, aber wo es vielleicht auch ein ganzes Nebelfeld gab, das uns jetzt einfach auch noch so umwabert und das uns Mühe macht. Dann danken wir dir jetzt, dass du uns sammelst vor dir, dass du bei uns bist und uns segnen möchtest. Wir danken dir von Herzen für diese Zeit. Segne uns, öffne unsere Herzen. Unsere Herzen und Ohren für dich. Wir danken dir, dass du Gutes für uns hast und Gutes für uns willst. Das ist unglaublich. Wir danken dir dafür. Amen. Seit ungefähr 4 Wochen erinnern wir uns als Christen wieder sehr intensiv an die letzte Zeit im Leben Jesu, an seine Begegnungen in dieser Zeit, an das, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was er getan hat, an diese letzte intensive Zeit vor seinem Sterben. Wir nennen diese Zeit auch Passion. Und in unseren Gottesdiensten bis Ostern hin wollen wir dieser Zeit auch besondere Aufmerksamkeit widmen, wollen uns einlassen auf diese Zeit. Letzten Sonntag war ja die Beate Kröschel da und hat mit ihrer Kreuzwegepredigt schon den Auftakt gemacht. Und wir wollen heute weitergehen, Wege gehen. Heute wollen wir uns auf den Weg der Hoffnung einlassen. Und da möchte man natürlich schon auch fragen, was ist Hoffnung? Wir können an verschiedenen Stellen schauen, wir können philosophische Bücher bemühen, wir können bei Google Wikipedia aufschlagen, da gibt es bestimmt auch so einen Absatz. Ich habe ein Sprichwort aus Asien gefunden, das fand ich auch nett. Da hieß es, wenn die Hoffnung aufwacht, dann legt sich die Verzweiflung schlafen. Schöne Vorstellung fand ich auch. Aber wir Menschen sind ja so angelegt, dass wir viel über Bilder uns merken, also über Bilder, Fotos, aber auch über Vergleiche, Bilder als Vergleiche. Und ich brauche mich jetzt ja nicht mehr verstecken. Ihr wisst, dass ich Geschichten liebe und ich habe eine Geschichte gefunden mit einem Bild da drin. Und das ist mir sofort eingefallen, als ich mich mit dem Thema für heute so gedanklich befasst habe. Es geht um Missionare, die von Gott nach Papua-Neuguinea gesandt wurden. Und sie haben dort gelebt, die Missionare, und es war ihr Ziel, die Bibel zu übersetzen in diese Sprache der Papuas. Und sie kamen gut voran, aber bei dem Wort für Hoffnung sind sie hängen geblieben. Da haben sie keine richtige Idee gehabt, wie man dieses Wort übersetzen könnte. Und in dieser Zeit ist es auch passiert, dass die Missionare eines ihrer Kinder verloren haben. Und sie haben es beerdigt. Der Papa hat ein Grab für dieses Kind ausgehoben. Und so ein kleiner Papua-Junge hat dabei zugeschaut und beobachtet ganz genau, was der Papa, der Missionar, ist, wie er sich verhält. Und dann geht er zu dem Missionar hin und sagt, du, ich sehe dich gar nicht weinen. Ich sehe dich überhaupt nicht klagen. Was ist nur mit dir? Und das sagt der Papa, ja, ich klage nicht, ich weine nicht ständig, aber ich bin sehr traurig. Und trotzdem weiß ich, und gerade weil ich das weiß, muss ich nicht traurig sein. Ich weiß, dass unser Kind bei Gott ist. Wir werden es wiedersehen. Sagt der kleine Bub, stimmt. Das sagst du uns immer. Ihr Christen schaut über den Horizont hinaus. Und mit dieser Aussage des kleinen Jungen war für den Missionar das Wort für Hoffnung geboren, sage ich mal. Über den Horizont hinausschauen, weiter schauen als dorthin, wo ich eigentlich aufhöre zu sehen. Das war in Zukunft sein Wort für Hoffnung in dieser Papua-Sprache. Über den Horizont hinausschauen. Herr, du gibst uns Hoffnung. Das ist jetzt unser Lied vor der Predigt und dann bitte ich den Michi zum Predigen. Wir danken dir.
Ich möchte zu Anfang noch beten. Herr Jesus, öffne du uns die Ohren, die Augen und vor allem die Herzen, um deine letzten Worte am Kreuz, die du unter Qual und Schmerz zu uns gesprochen hast, zu verstehen, wie du sie gemeint hast und wie sie für unser Leben heute noch relevant sind. Amen. Ja, wir befinden uns in der Passionszeit und in dieser Predigtreihe hin zur Kreuzigung und Auferstehung behandeln wir ja auf den sogenannten Wegen, also Weg der Hoffnung heute, Weg der Liebe das nächste Mal, die letzten Worte Jesu, die er am Kreuz gesprochen hat. Und ich habe mich gefragt, der Weg der Hoffnung heute, was hat das Kreuz eigentlich mit einem Weg der Hoffnung zu tun? Wie kann denn ein Folterinstrument, ein Instrument, an dem Verbrecher zur Schau gestellt wurden, weil sie die schlimmsten Verbrechen begangen haben, wie kann das dann ein Symbol der Hoffnung sein? Ich möchte es ein bisschen beleuchten, indem ich eine Bestandsaufnahme mit euch machen möchte über verschiedene Perspektiven, die Leute aufgrund ihres aktuellen Wissensstandes zum damaligen Zeitpunkt hatten. Also wie haben die Menschen damals das gesehen, was da beim Kreuz, bei der Kreuzigung passiert ist? Ich möchte also mit euch aus verschiedenen Betrachtungswinkeln diesen Weg der Hoffnung beleuchten. Bevor ich das aber mache, kurz natürlich zum Text. Den finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, der Vers 43. Da heißt es, und er, also Jesus, sprach zu ihm, einem Mitgekreuzigten, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da klingt also schon so ein bisschen für uns heute an, okay, Paradies, darauf hoffen wir. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich möchte anfangen mit der Betrachtung, wie die Jünger das gesehen haben. Die Jünger haben Jesus ja über viele, viele Jahre begleitet. 3 Jahre war Jesus ja öffentlich im Predigtdienst und ist durch ganz Israel und auch durchs darum befindliche Ausland gezogen. Und seine Jünger, im Kern seine 12 Apostel, sind mit ihm gezogen, haben alles mitbekommen, was Jesus getan hat. Also in seiner ganzen Macht und Vollmacht, die er da gewirkt hat, das haben die alles hautnah mitbekommen, das haben die alles miterlebt. Und Jesus hat im Grunde, als er hier die Botschaft vom Reich Gottes, das nahe ist, gebracht hat, das deutlich gemacht, das sichtbar gemacht für die Menschen, indem er die Grundübel beseitigt hat. Oder besser gesagt, für eine kurze Zeit kuriert hat. Diese Grundübel, die sind das Problem des Menschen seit dem Sündenfall. Da haben wir einmal die Naturgewalten. Der Mensch, seitdem er das Paradies verlassen hat, ist Wind und Wetter ausgesetzt, Sonne, Kälte, Hitze, den Jahreszeiten. Jesus ist aber Herr über die Naturgewalten. Er hat den Sturm gestillt. Das zweite, Krankheit und Schmerz. Eva wurde gesagt, jetzt musst du Kinder unter Schmerzen gebären. Und zu Adam hat er gesagt, du musst jetzt unter Schweiß und Blut, musst du jetzt aus dem Ackerboden das Essen für dich und deine Frau und deine Nachkommen hervorbringen. Jesus hat vielfältig geheilt. Er hat Heilung gebracht. Das dritte ist Hunger und Durst. Und nicht nur bezogen auf die körperlichen Bedürfnisse, sondern auch als ein Bild für eine Umtriebigkeit, für ein geistliches Unruhesein. Diese Ruhelosigkeit, die den Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies verfolgt und auch kennzeichnet. Jesus begegnet dem auf der einen Seite durch die Brotvermehrung. Er versorgt uns mit den leiblichen Dingen, die wir brauchen. Auf der anderen Seite ist er aber auch die Quelle des lebendigen Wassers. Und dieses lebendige Wasser spricht für die geistige Erfüllung. Das, was der Mensch braucht. Nicht nur vom Brot allein leben wir Menschen, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und den größten und letzten Feind des Menschen, der Tod. Auch diesen Tod hat Jesus als Vorschattung besiegt, indem er Tote auferweckt hat. Das größte Beispiel Lazarus, der wirklich tot und stinkend in seinem Grab lag und dann lebendig wieder herauskam. All das hatten also die Jünger gesehen und miterlebt. Sie wussten, dieser, dem wir folgen, das ist wirklich Gottes Sohn, den bekennen wir ja auch so. Wir haben erkannt, dass das Gottes Sohn ist, weil er eben die Zeichen tut, die nur jemand tun kann, wenn er wirklich von Gott ist. Und eben dieser Jesus, müssen Sie jetzt erleben, der wird gefangen genommen, der wird verhört, der wird verurteilt, verspottet, gefoltert und letztendlich am Kreuz getötet, wie ein ganz übler Verbrecher. Ein anderer Weg, der zum Kreuz führt, ist der Weg des Schmerzes und des Leidens, den Maria, seine Mutter, gegangen ist. Es ist nicht leicht, einen Menschen zu verlieren, den man liebt. Wie viel schwerer ist es, das eigene Kind zu verlieren? Gabi hat es in der Geschichte schon angesprochen, von dem Missionar, der sein Kind verloren hat. Welchen Schmerz und welche Qual muss Maria gehabt haben, als sie sogar zusehen musste, wie ihr Sohn am Kreuz gefoltert und getötet wird? Was hat sie da ausgestanden? Es wurde ihr sogar bereits kurz nach der Geburt gesagt, dass ein Schwert ihre Seele durchfahren wird, durchziehen wird, durchdringen wird. Als sie zum Tempel kommt, um die Weihegeschenke, also um Jesus auszulösen, dorthin kommt, da spricht der Priester Simeon eben zu ihr: Ein Schwert wird durch deine eigene Seele dringen, sagt er zu Maria. Prophetisch, weil er durch den Geist Gottes wusste, was passieren wird. Konkret wusste er es nicht, aber er wusste, dass etwas mit Jesus passieren wird, dass dieser einmal zu leiden hat und genauso seine Mutter auch. Wie hält man das als Eltern aus? Wie hält man generell Leid und Schmerz als Mensch aus, als Christ? Wie hat Maria das ausgehalten? Eine Bewältigungsstrategie, die wir aus der Bibel erfahren, ist, Maria hat sich an Gottes Zusagen erinnert und daran festgehalten. Als ihr der Engel Gabriel noch vor der Geburt erschien, da sagte er zu ihr: Dein Kind wird der Sohn des Höchsten sein und der König über Israel, und zwar für ewig. Das heißt, sie wusste schon, okay, mit diesem Kind wird mal etwas Besonderes passieren. Dieses Kind ist zu etwas bestimmt. Und sie wusste aufgrund ihrer religiösen Prägung, und sie selbst war ja auch aus dem Stamm David, aus der Linie Davids, wusste, dass ein Nachkomme Davids einmal König über Israel sein wird. Das heißt, bei ihr hat es da schon ein bisschen Klick gemacht. Kurz nach der Geburt kommen ja die Hirten vom Feld zur Krippe, um anzubeten, und dort berichten sie, was die Engel ihnen auf dem Feld gesagt haben. Und eben diese Engel sagten auch: Euch ist heute der Retter, der Christus, geboren. Und eben dieser Christus, der Messias, der wurde bereits im Alten Testament angekündigt. Jesaja spricht sehr viel davon, vom Gottesknecht. Komme ich nachher auch nochmal dazu. Dann heißt es so schön im Lukas, wo das nochmal zusammengefasst wird, im Lukas-Evangelium: Maria bewahrte und erwog das alles in ihrem Herzen. Das heißt, sie hat das nicht vergessen. Sie hat das in sich aufgenommen, darüber nachgedacht, ihre Schlüsse daraus gezogen und wahrscheinlich immer wieder an all den Stationen, die Bibel berichtet, wo Jesus mit Maria zu tun hat, wo er in den Tempel geht und abhaut und die Eltern sich fragen, wo ist er denn jetzt, wo sie auf der Hochzeit von Kana sind, wo Maria dann Anweisungen gibt, hört auf Jesus, da hatte sie das bestimmt immer im Hinterkopf. Die Engel Gottes haben doch mal verkündigt, dass mit diesem Kind mal etwas ganz Besonderes passieren wird. Und so hat sie vielleicht auch am Kreuz, in dieser schwersten ihrer Stunde, das besser ertragen können, weil sie wusste, so wie Abraham wusste, mit dem Tod meines Sohnes ist nicht alles vorbei, sondern Gott hat die Möglichkeit, darüber hinaus zu wirken. Wusste auch sie, das ist nicht das Ende. So schlimm es ist, das ist nicht das Ende. Ein weiterer Weg, den wir nachzeichnen wollen, ist der Weg der Gesetzlichkeit. Den sind die religiösen Führer, also der Hohe Rat, die Priester, die Pharisäer, gegangen. Und sie hatten das Gesetz auf ihrer Seite, ganz klar. Das Gesetz sagt, wer den Sabbat bricht und wer Gott lästert, der muss gesteinigt werden. In ihren Augen war Jesus ein Sabbatbrecher. Er hat am Sabbat geheilt. Seine Jünger haben am Sabbat Ehren gezupft, was er nicht erlaubt war, aus ihrer Sicht. Er hat Gott gelästert, indem er Sünden vergab, was nur Gott konnte und durfte. Und er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht, er hat sich selbst als solcher bezeichnet. All das war in den Augen der religiösen Führung Gotteslästerung. Das heißt, letztendlich aus ihrer Sicht war das, was Jesus da am Kreuz ereilt hat, die gerechte Strafe für seine Taten, für seine Gotteslästerungen. Deswegen spotten sie ihm ja auch so am Kreuz und sagen: Naja, wenn du denn der Sohn Gottes bist, der Auserwählte, dann steig doch herab vom Kreuz und gib uns jetzt das Zeichen, damit wir glauben können. Sie fordern wieder ein Zeichen. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht vorher viele hundert Zeichen gegeben hätte und auch noch das größte Zeichen geben wird mit der Auferstehung, auf das er bereits angespielt hat. Sie alle hatten das schon gehört und sie hätten es eigentlich aus dem Alten Testament, aus ihren Schriften schon wissen müssen, aber sie wollten es nicht glauben. weil sie am Gesetz festhielten. Für sie galt Gesetz vor Gnade und nicht Gnade vor Recht. Wir bewegen uns immer näher aufs Kreuz zu und sehen jetzt schon Jesus in der Mitte und die zwei Mitgekreuzigten neben ihm, die zwei wirklichen Verbrecher. Und diese zwei Verbrecher, die waren auf dem Weg der Gerechtigkeit. Die haben im Grunde wirklich das bekommen, was ihnen zustand, was sie verdient haben durch ihre schlechten Taten. Menschen haben sie gerichtet, weil sie gegen Menschen Unrecht getan haben. Natürlich auch gegen Gott, aber aus der menschlichen Sicht war das erstmal irrelevant. Sie haben die Strafe bekommen für die Vergehen, die sie begangen haben. Einer dieser beiden war aber ein Gerechtfertigter. Der hat sich noch kurz vor seinem Tod bekehrt. Anfangs, so berichten uns Matthäus und Markus, lästerten beide noch. Johannes sagt über die beiden Verbrecher gar nichts, außer dass sie links und rechts von Jesus mitgekreuzigt wurden. Und Lukas berichtet eben davon, dass einer der Verbrecher nach der Lästerung sich bekehrt, dass er erkennt, der da in der Mitte hängt zwischen uns beiden Verbrechern, ist ein Unschuldiger. Er erkennt noch rechtzeitig seine Schuld vor Gott. Und so lesen wir es auch in den Versen vor dem heutigen Bibelvers, die lese ich euch mal, da haben wir im Lukas 23 eben die Verse 39 und folgende. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Bekehrte hofft also hier auf etwas, was er zu diesem Zeitpunkt unmöglich sehen kann. Der hängt am Kreuz. Und es ist nicht so, wie man sich das vielleicht im Leben des Brian von Monty Python vorgestellt hat, dass die da so ein bisschen hängen und Smalltalk machen. Nee. Ich habe letzte Woche mal eine Beschreibung davon gehört, wie es gewesen sein könnte, am Kreuz zu leiden. Und das ist nichts, was aus menschlicher Sicht ertragbar wäre. Deswegen will ich euch da jetzt keine Details nennen. Es ist aber wirklich so, man erkennt, dass derjenige am Kreuz noch lebt, weil er sich windet, vor Schmerz schreit und versucht, diese Situation einigermaßen erträglich zu halten, um dem Ersticken entgegenzukommen. Man erkennt, dass er tot ist, wenn er sich nicht mehr bewegt. Und eben dieser erkennt jetzt, dass derjenige, der in der Mitte hängt, überhaupt als Unschuldiger da gar nichts zu suchen hätte. Der steht unter dem Gericht Gottes, obwohl er da gar nicht sein dürfte, wo sie selbst es doch wirklich verdient haben. Er hofft also auf etwas, das er noch nicht sieht, aber dessen Eintritt er voraussieht, dessen Eintritt er für sich glaubhaft angenommen hat. Ja, und auf Golgatha in der Mitte, diese drei Gekreuzigten, der in der Mitte, das ist Jesus. Und Jesu Tod am Kreuz, das ist für uns die einzige Möglichkeit, als Ungerechte vor Gott gerecht dazustehen. Damit wir vor Gott als gerecht gelten können, musste Jesus sterben. Der natürliche Gang ist ja dieser. Gott als der Schöpfer macht die Regeln. Er selbst ist gerecht. Und das macht er auch dadurch für uns erlebbar, dass er diesen Gerechtigkeitsmaßstab ausrollt. Das hat er unter anderem als Maßstab für uns getan durch die 10 Gebote. Und nun ist es so, wer die Gebote nicht hält, wer also das nicht ausgleichen kann, du sollst keinen Gott neben mir haben, du sollst dir kein Bild von mir machen, du sollst deine Eltern ehren, du sollst den Sabbat ehren, sollst nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter und so fort. Wer das nicht hält, der gilt vor Gott, weil er seine Maßstäbe nicht einhält, als Ungerechter. Das heißt, Gott kann mit ihm, der gerecht ist, keine Gemeinschaft haben. Das Gerechte geht mit dem Ungerechten nicht zusammen. Das Licht und die Finsternis, die passen nicht zusammen. Das eine kann nicht gleichzeitig mit dem anderen in einem Punkt bestehen. Und selbst der körperliche Tod reicht als Kompensation nicht aus. Denn nehmen wir mal an, jemand bricht die Ehe. Wie will er denn dieses Unrecht wieder gut machen, indem er stirbt? Das Unrecht selbst wird dadurch ja nicht aus der Welt geschafft. Deswegen ist auch dieser körperliche Tod letztendlich nur ein Bild dafür, dass wir selbst es gar nicht schaffen können, gerecht zu werden vor Gott. Selbst wenn wir mit unserem Leben bezahlen würden, könnten wir es nicht schaffen. Vielmehr ist der Tod der Lohn der Sünde, wie Paulus es später im Römerbrief ausdrückt. Und weil wir alle Sünder sind, haben wir letztendlich nur den Tod verdient mit unserer Handlung. Und man kann nicht sagen, ich habe aber so und so viel Gutes getan und dagegen steht so und so viel Schlechtes. Man kann es nicht gegeneinander aufwiegen, weil ein Unrecht kann ich nicht mit einem anderen Guten kompensieren. Das eine passt nicht zum anderen. Deswegen sind auch die Taten nicht das Entscheidende. Und es ist auch nicht so, als würde Gott uns in die Hölle schicken, sondern wir gehen freiwillig als Folge unserer Ungerechtigkeit, als Folge unseres Ungehorsams diesen Weg. Gott selbst sagt ja, dass er gar keinen Gefallen am Tod des Ungerechten hat, sondern vielmehr daran, dass dieser Ungerechte sich bekehrt, dass er umkehrt. So spricht er durch den Propheten Hesekiel. Und somit bleibt uns nur noch ein einziger Gerechter, der als Stellvertreter für uns vor Gott tritt, damit wir diese Gerechtigkeit in Anspruch nehmen können. Und das ist das, was die Bibel eben und die Theologie als Rechtfertigung bezeichnet. Ein anderer tritt für uns ein. Und Petrus hat es in seinem ersten Brief gut beschrieben. Ich lese euch das mal, weil das so prägnant auf den Punkt ist. Das hat er im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ab Vers 22 ausgeführt. Jesus, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden in seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus also, der keine Sünde getan hat, der auch kein lästerliches Wort gegen Gott gesprochen hat, wie Petrus das hier bezeugt, kann als einziger vor Gott sündlos treten. Und wir, die wir Jesus als Bürgen für uns haben, dürfen das annehmen, weil er als Stellvertreter uns rechtfertigt. Was bedeutet nun Stellvertretung? Dazu hat bereits das Alte Testament gesprochen. Jesaja hat es aufgeführt in seinem 4. Gottesknecht-Lied. Da möchte ich euch mal draus lesen. Das ist Kapitel 53. Und das ist ein Privileg, dass wir das heute lesen dürfen. Denn bei den Israeliten ist es so und auch bei den heutigen Juden ist es so, die haben auch einen Bibelleseplan, nenne ich es jetzt mal, wo sie innerhalb ihrer Liturgie das Jahr über durch die Bibel gehen. Und die lesen alles Mögliche, aber dieses wichtige, entscheidende, zentrale Kapitel 53 sparen sie einfach aus. Das heißt, sie können, wenn ein Jude außerhalb vom Synagogengottesdienst die Bibel nicht in die Hand nimmt, dieses Kapitel 53 überhaupt nicht lesen. Der kommt niemals drauf, dass Gott jemanden geschickt hat, der für seine Sünden einmal sterben würde. Deswegen achtet das nicht als gering, dass wir auch das Alte Testament haben. Kapitel 53, Jesaja, die Verse 3 bis 6. Also es ist das ganze Kapitel, ich lese euch aber nur 3 bis 6. Ihr könnt zu Hause gerne selbst noch weiterlesen. Er, der Gottesknecht, war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Klingt so ein bisschen an das an, was Petrus in seinem Brief gesagt hat. Er bezieht sich genau darauf. Die Wunden, die Striemen des Gottesknechtes, die sich in Jesus erfüllt haben, sind uns zur Heilung geworden. Das Alte Testament hat es vorausgesagt. Petrus hat es als erfüllte Prophetie auf Jesus erfüllt gesehen. Was Jesus also macht, indem er diesen Weg geht, er bringt echte Kompensation. Das, was an Ungerechtigkeit geschehen ist, kompensiert er durch seine Gerechtigkeit vor Gott. Er übernimmt das, was wir nicht übernehmen können. Wie hat er das gemacht, zum Stellvertreter zu werden? Auch das möchte ich noch kurz beleuchten. Dazu gibt uns Paulus im Philipperbrief die Antwort, wie das geschehen ist. Und zwar in Philipper, 2. Kapitel, die Verse 5 bis 8. Da heißt es, habt diese Gesinnung in euch, die Gesinnung, sich selbst in Demut weniger zu achten als den Gegenüber. Also sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern den anderen hochzuhalten und ihm zu dienen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus fängt ganz hier oben an. Er ist Gott. Dann erniedrigt er sich selbst in Knechtsgestalt. Ein Engel zum Beispiel ist auch ein Knecht Gottes. Noch viel mehr. Er geht tiefer. Er wird Mensch. Der Mensch steht ein bisschen unter den Engeln, aktuell noch. Aber er bleibt nicht dabei. Er erniedrigt sich noch weiter. Er geht in den Tod. Und er erniedrigt sich noch weiter. Nicht einfach nur, er stirbt, sondern er geht in den Tod am Kreuz als Verbrecher, um für unsere Sünden zu sterben. Der Fall von ganz oben bis ganz unten. Das ist die echte Identifikation, die Gott bringt. Er macht sich eins mit uns. Er kommt nicht von oben herab und vergibt alle Sünden, schwamm drüber, ist schon okay. Nein, er geht den schweren, den beschwerlichen, den leidvollen, den schmerzvollen Weg bis zum Ende. Und trotz all der Schmach, die er fährt, steig vom Kreuz herab, du hast doch die Macht, wie du sagst. Nein, er nimmt nicht den einfachen Weg. Der Teufel hat es ihm in der Wüste angeboten. Knie nieder vor mir, beug dich vor mir nieder und ich gebe dir alles, was hier auf der Welt ist. Das wäre die Abkürzung gewesen. Jesus wird einmal herrschen auf der Welt. Der Teufel hat ihm die Abkürzung angeboten, aber das war nicht der Weg Gottes. Das war nicht das, was Jesus tun wollte. Er musste diesen Weg gehen, um uns zu retten. Und er musste uns, und er konnte uns nur dadurch retten, dass er sich eins mit uns gemacht hat, dass er diesen Weg gegangen ist. Und das führt uns natürlich zu der letztendlichen Frage, warum macht er das überhaupt? Warum hat Gott es nötig, seine Geschöpfe zu retten? Und dazu gibt uns der Johannes in seinem Evangelium viele Hinweise. Das ganze Evangelium spricht ja von der Liebe Gottes zu uns Menschen, die in Jesus Fleisch geworden ist. Das Wort Gottes und die Liebe Gottes, denn Gott ist Liebe, wird in Jesus Fleisch. Und Jesus nimmt diese Bürde freiwillig auf sich, so berichtet Johannes das im 10. Kapitel. Und zwar aus Liebe zu den Menschen. Das ist mit einer der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht etwa ins Gericht kommt. Das heißt, Jesus und Gott, die machen das aus echter, selbstloser Liebe. Nicht, weil sie sich davon etwas versprechen, nicht, weil sie davon etwas hätten. Bei den römischen Göttern war es ja so, bei den römischen Götzen war es ja so, die waren davon abhängig, je mehr Anhänger sie hatten, je mehr Leute zu ihnen gebetet haben, desto mächtiger wurden sie. Heute glaubt keiner mehr an diese Götter und wo sind sie? Bei Gott ist das nicht so. Bei Jesus ist das nicht so. Der ist nicht abhängig davon, wie viele Menschen an ihn glauben. Es ist für ihn nicht relevant. Nicht von einer Position heraus, weil er ist ja schon Gott, er muss nicht stärker werden. Sondern aus selbstloser Liebe heraus macht er das. Weil er Mitleid mit uns hat. Er hat es selbst erlebt, als er Mensch wurde, wie dreckig es uns eigentlich geht. Und dass wir diese Liebe brauchen. Und das führt uns jetzt an den letzten Betrachtungspunkt, an den letzten Weg, ich habe ihn mal genannt, den Weg der Entscheidung. Und der gilt für alle Menschen heute. Wir haben ja heute eine ganz andere Sicht auf die Bibel, auf die Kreuzigung, auf das, was damals geschah, auch auf die Auferstehung danach. Das hatten ja die Personen, die bei der Kreuzigung dabei waren, noch gar nicht. Die konnten noch nicht wissen, oder konnten schon wissen, haben aber sicherlich nicht für so präsent gehalten, dass das passieren würde. Aber wir haben quasi das volle Buch. Von A bis Z steht da alles drin, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden. Wir haben einen ganz anderen Blick auf die Sache. Und daher stellt sich der Weg für uns zum Kreuz als ein Weg der Entscheidung dar. Und wenn ihr euch mal das Kreuz anschaut, dann kann man sich es auch so ein bisschen vorstellen. Wir selbst kommen von unten gelaufen von der Erde und der Längsbalken, der von unten von der Erde nach hoch zum Himmel zeigt. Und dann haben wir den Querbalken, der einmal nach links und einmal nach rechts zeigt. Und Jesus, der ja an diesem Kreuz hing, zeigt quasi mit seinen Armen einmal nach links, einmal nach rechts und legt euch diesen Weg vor. Ihr könnt nach links gehen oder ihr könnt nach rechts gehen. Ihr könnt nicht einfach geradeaus gehen, direkt hoch zum Himmel. Weil was steht oben am Kreuz? Jesus, König der Juden. Dieser Platz ist schon reserviert, dieser Weg ist für uns blockiert. Aber er zeigt uns auf, ihr könnt links oder ihr könnt rechts gehen. Und so hat es schon Mose getan, als er dem Volk Israel Fluch und Segen vorlegte. Leben oder Tod, mit der dringenden Bitte, mit der dringenden Empfehlung, wählt doch bitte das Leben, damit ihr lebt. Ihr habt die freie Entscheidung, aber wählt das Leben, damit es euch gut geht. In ähnlicher Weise tut es Jesus, indem er auf diese beiden Optionen zeigt. Auf der einen Seite habt ihr das Verderben, auf der anderen Seite das ewige Leben. Den Weg habe ich für euch frei gemacht. Das eine ist der Weg der Gerechtigkeit. Man bekommt, was man verdient. So wie der eine Verbrecher, auf den Jesus zeigt, der sich nicht bekehrt hat. Und dann gibt es den anderen Weg, der Weg der Hoffnung für all die, die genau wie der bekehrte Verbrecher daran glauben, dass nach dem Tod die Rechtfertigung möglich ist vor Gott und man sie auch schon zu Lebzeiten erhalten kann und muss. Und dieser Weg der Hoffnung, der spaltet sich im Grunde nochmal ein bisschen auf. Man kann es einmal so sehen, das Gute, das man bekommt, das man nicht verdient, ist die Gnade, die Gott schenkt. Und andererseits, das Schlechte, das Jesus genommen hatte, das eigentlich wir hätten bekommen müssen, das hat er gar nicht verdient. Aber er tat es aus Liebe. Im Grunde sind es diese zwei Seiten einer Medaille, Gnade und Liebe. Das eine resultiert aus dem anderen und beides hängt miteinander untrennlich zusammen. Jesus also begnadigt uns, weil er als unser Stellvertreter aus seiner selbstlosen Liebe heraus für uns vor Gott tritt und sein Leben gegeben hat. Und Petrus, abermals in dem ersten Brief, erweitert diese lebendige Hoffnung noch auf die Auferstehung hin. Denn mit dem Tod am Kreuz ist es ja nicht vorbei. Nein, es geht weiter. Ich lese euch die Passage noch, denn sie ist wichtig, dass wir nicht am Kreuz stehen bleiben, sondern darüber hinausschauen, wofür das alles geschehen ist. Da heißt es im 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darin jubelt ihr, dass ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Auch hier wieder genau das, was der bekehrte Verbrecher am Kreuz erfahren hat. Mit Blick auf das, was man noch gar nicht sieht, der Blick aufs Paradies, macht die Hoffnung aus, macht den Glauben aus. Wir haben auch hier vorne eine Karte stehen, ich habe es vorhin durch Zufall entdeckt, ich weiß gar nicht, ob ihr es mit Absicht hingestellt habt. Da steht, Hoffnung ist eine Blume voller Zuversicht und Vertrauen. Das heißt, das, was ich noch nicht sehe, darauf hoffe ich. Was ich vor mir habe, darauf brauche ich nicht hoffen. Wenn ich Taschen voller Geld habe, brauche ich nicht hoffen, dass ich Geld kriege, weil ich habe es ja schon. Deswegen heißt es auch, wie auf der einen Seite der Tod der Lohn für die Sünde ist, ist das ewige Leben der Lohn für die Gerechtigkeit. Weil wir selbst nicht gerecht werden können, haben wir den Tod verdient. Wenn wir die Gerechtigkeit Jesu annehmen, haben wir das ewige Leben durch ihn bekommen. Die Rettung der Seelen, wie Petrus es hier beschreibt. Und deshalb ist auch das Sterben Jesu untrennbar mit der Auferstehung verbunden. Das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Denn der Tod ohne die Auferstehung wäre vollkommen sinnlos. Paulus führt es auch im ersten Brief an die Korinther aus. Da sagt er eben, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann seid ihr die elendsten Menschen in dieser Welt. Dann ist alles, an das ihr geglaubt habt, vollkommen verloren, vollkommen unnütz, vollkommen sinnlos. Das ist wie ein Urteil, das gesprochen wird, aber nicht vollzogen wird. Wie ein Versprechen, das man macht, aber nicht einlöst. Aber machen wir uns nichts vor und auch machen wir der Welt nichts vor. Diese Erlösung, die Jesus bewirkt hat, diese Rechtfertigung, die er uns anbietet, die ist ein Geschenk, die wir annehmen müssen, und zwar in rechter Weise, damit diese Wirkung für unser Leben sich entfalten kann. Wer das Geschenk nicht annimmt, in dessen Leben kann es auch nicht wirken. Deswegen kann es auch keine Allversöhnung geben. Und Jesus sagt es ja so schön, Markus berichtet es in seinem Evangelium, da sagt eben Jesus, dass er sein Leben für viele als Lösegeld gibt. Er sagt nicht, er gibt es für alle Menschen, sondern er gibt es für viele, und zwar für die, die dieses Geschenk, die dieses Lösegeld für sich auch in Anspruch nehmen. Und Jesus spricht auch mehr von der Hölle als vom Himmel. Also wenn euch heute jemand sagt, du bringst mir nur die Hölle und du bringst mir nur Angst, bitte, Jesus hat das so gemacht. Also ich gebe ja nur das weiter, was Jesus gesagt hat, um euch zu warnen. Wenn ihr jetzt denkt, Jesus ist für euch gestorben und ihr denkt, okay, dann ist ja alles in Ordnung, dann ist das leider auf dem halben Weg stehen geblieben. Und dann ist es der Weg, der ins Verderben führt und nicht der Weg, der ins Leben führt. Die Schritte muss man schon selber gehen. Das Angebot ist da. Es ist alles vollbracht. Jesus hat es ja selbst gesagt, wie wir auch noch hören werden in der Predigtreihe. Es ist alles vollbracht. Aber diese Schritte müssen wir natürlich selber gehen. Und die Schritte, die dazu nötig sind, die zeigt uns bereits dieser gerechtfertigte Verbrecher in komprimierter Art und Weise. Ich habe es euch ja gesagt, wenn man da am Kreuz hängt, dann hat man nicht groß Zeit, philosophische und hochrhetorisch theologische Abhandlungen noch von sich zu geben, sondern der bringt das komprimiert auf den Punkt. Er erkennt seine Sünde, er bekennt sie. Es ist auch eine Bußfertigkeit erkennbar. Also es tut ihm leid, was er getan hat. Und er nimmt das in Anspruch, was Jesus für ihn getan hat. Ich will es euch nochmal vorlesen, was der in komprimierter Weise da gesagt hat. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Also er hat erkannt, dass er vor Gott überhaupt nicht gerecht sein kann. Er hat seine Sünde erkannt und er bekennt es hier, indem er das so sagt. Und zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Er erkennt, dass Jesus unschuldig ist. Und in dem, was Jesus in den 3 Jahren gesagt hat, und er muss es ja mitbekommen haben, sonst könnte der Verbrecher nicht so sprechen. Wenn er das Wissen darüber nicht hätte, könnte er nicht so sprechen. Und dann sagt er eben, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er hat also erkannt, Jesus hat diese Macht, mich zu retten. Er ist der, für den er sich ausgibt. Der, der prophezeit wurde. Und Jesus sagt ihm dann, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Tod wurde dadurch sicherlich nicht einfacher, also nicht weniger schmerzhaft. Aber er hatte eine Perspektive für diese kurze Zeit noch. Er hatte Hoffnung. Er konnte sich in seinem Leid auf etwas freuen. Und ich möchte euch einladen, diese Passionszeit einfach zu nutzen. Auf diesem Weg der Entscheidung, den ihr gegangen seid, nochmal zu reflektieren, warum habe ich das gemacht? Was hat Jesus da für mich getan? Was hat dazu geführt, dass ich das angenommen habe? Stärkt eure Verbindung zu Jesus dadurch. Macht euch das nochmal gegenwärtig, geht es nochmal durch. So wie Maria das in ihrem Herzen bewogen hat und sich immer wieder daran erinnert hat und dadurch ihren Glauben auch gestärkt hat. Macht das. Und wenn du jetzt vorm Kreuz stehst und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann blick auf dieses Kreuz. Schau hin zu Jesus, was er dir anbietet. Den linken, den rechten Weg, den schmalen Pfad oder den breiten Pfad. Nutzt einfach diese Zeit, in euch zu gehen, diese Passionszeit. Wir haben ja auch die Angebote hier. Wir werden wieder das 40-Stunden-Gebet haben, wo man intensiv mit Gott ins Gespräch kommen kann. Einfach um Gott dadurch auch die Ehre zu geben und den Lobpreis zu bringen, was man ja oft mit Worten gar nicht zum Ausdruck bringen kann. Dieses Gerettetsein, diese Dankbarkeit im Gebet, durch Seufzen, durch den Heiligen Geist. Gott kennt unsere Herzen und das ist das Gute. Und damit möchte ich abschließen. Gott kennt unsere Herzen. Es geht nicht darum, dass wir das super toll sagen, dass wir es super schön sagen, dass wir vorher eine Rede ausformulieren. Nein, dieser Verbrecher am Kreuz hat es durch 2, 3 Sätze unter Todesschmerzen zustande gebracht, gerettet zu werden. Dann können wir es doch viel mehr schaffen, wo wir Zeit haben, wo wir Muße haben, wo wir uns in die Lage versetzen können, in Ruhe das zu durchdenken, in unseren Herzen zu bewegen und die Entscheidung zu treffen. Amen. Ja, lasst uns doch zusammen noch beten mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne uns Gott, der Vater, der mit offenen Armen dasteht und auf uns wartet. Es segne uns Jesus Christus, der eingeborene Sohn, der sich aufmachte, um den Weg zum Vater freizumachen. Und es segne uns der Heilige Geist, der uns die Arme öffnen möchte, damit wir voller Freude die Schritte tun können, um in die Arme des Vaters zu kommen. So segne uns der dreieine Gott. Amen.
Ja. Noch ein paar Infos am Ende dieses Gottesdienstes. Dazu gibt der Michi die gelben Becher rum. Ich hoffe, ihr seid alle mit den Gaben der Frauen gesegnet oder die Frauen haben sollten, mehreres gleichzeitig zu tun. Also Becher bedienen und zuhören. Ich denke an der Stelle einfach schon, ja, oder möchte euch einfach Danke sagen für eure Gaben, die ganz regelmäßig so unsere Gemeinde unterstützen. Das baut Reich Gottes. Wir sind darauf angewiesen. Ich danke euch von Herzen dafür. Ja, für die nächste Zeit ist wichtig, nächsten Sonntag, gleiche Stelle hier wieder, 10.30 Uhr, der nächste Gottesdienst in unserer Wegereihe. Der Gottesdienst danach wird dann schon Karfreitag sein, Nachmittag um 14.30 Uhr. Es geht auch wieder um ein Stück Weg. Und gleich im Anschluss an diesen Karfreitagsgottesdienst wird die Eröffnung oder der Beginn des 40-Stunden-Gebetes sein. Das machen wir jetzt schon einige Jahre, dass wir einfach eine Gebetszeit haben wollen bis zum Osterfrühstück, bis zum Ostergottesdienst. Der Holger schickt sicherlich bald eine Liste rum, in die man sich eintragen kann. Es wäre richtig cool, wenn wirklich ja, keine oder ganz, 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 ganz wenig Lücken in dieser Gebetszeit wären. Ja, dann das Osterfrühstück selber ist ja praktisch so der Start in den Ostersonntag. Wir wollen wieder ein Osterfrühstück feiern. Die Anmeldeliste und die Mitbringliste für das Mitbringbuffet liegt da hinten auf diesem kleinen Tisch. Vielleicht wisst ihr auch noch jemanden, der sich dazu einladen lässt. Ich glaube, das ist ein feines, ja, eine feine Gelegenheit, auch eine Familie einzuladen. Es ist ja immer lebendig. Es ist völlig wurscht, wer da unter den Tischen rumkugelt, vielleicht mit einem Osterei. Das ist also richtig, richtig schön. Wir haben bestimmt noch Plätze. Vor Ostern läuft die Anmeldefrist für unser Kindermusical ab. Da gibt es genau diesen Flyer. Es geht um den verlorenen Sohn. Durchgeführt werden kann das aber nur, wenn genügend Anmeldungen da sind. Hast du schon einen Zwischenstand, Tina? Also der Vater und ein Sohn. Ach, der Horst, der macht ja den Papa. Hast das letzte Mal gesagt. Also eher noch schwierig. Okay, also 28.03. wäre die Anmeldefrist. Vielleicht habt ihr noch singbegeisterte Kinder. Mal gucken. Also ihr wüsstet auf jeden Fall Bescheid. Ja, und dann ganz, ganz in der Nähe ist morgen. Morgen treffen sich ja die Hauptamtlichen hier zu ihrem hauptamtlichen Tag. Es ist ein Hoch... Was?
Es kommen ein paar Hauptamtliche,
ja?
Es kommen auch andere Leute.
Genau, also mit einem hochkarätigen Gast. Ja, Karl Weders wird unsere Gemeinde besuchen. Er ist ein Pastor aus den Staaten, aus einer kalifornischen Gemeinde, und sein Herz schlägt für kleine Gemeinden, wie auch unsere ja eine ist. Und er macht uns ja das Angebot, auch den morgigen Abend für unsere Gemeinde einfach auch da zu sein und zu berichten, wie die nächste Generation gut auch hier in ein Gemeindeleben starten kann. Wer möchte, kann schon zu einem Mitbring-Abendessen auch da sein, beginnt um 6:30. So nach dem Motto, was ich esse, bringe ich auch mit. Vom Umfang oder so von der Art her. Bloß, dass ihr Bescheid wüsstet. So ungefähr. Verstanden? Okay. Ungefähr, ne? Und der Holger würde sich freuen, wenn er beim Stellen für den Saal morgen, für den Tag, ein bisschen Unterstützung hätte im Anschluss an diesen Gottesdienst. Gut. Okay.
Und bitte kommt morgen Abend noch zahlreich.
Okay. Gut. Der Michi hat ja in der Predigt unbewussterweise schon einen Abschweif gemacht, und zwar zu dieser Karte hier. Für mich war es wichtig, dass ihr an diesem Gottesdienst mit diesem wichtigen Thema Hoffnung, wir leben ja eigentlich davon, wir Menschen, dass ihr den mitnehmt, dass ihr den ein Stück zu Hause auch nochmal nacherleben könnt und vielleicht auch nachhoffen könnt. Jeder darf sich, bevor er geht, so ein Kärtchen mitnehmen. Sie reichen für jeden. Es ist augenscheinlich erstmal nur eine Karte, aber in diese Karte sind Samen eingewundert, eingetan, eingebettet, weiß ich nicht was, eingemacht. Und wenn man diese Karte nach der Anweisung, die hinten drauf steht, behandelt, dann wachsen hoffentlich schöne Blümchen, Hoffnungsblümchen, Bäume nicht, Blümchen. Also bitte kommt hier nach vorne und nehmt euch so eine Hoffnung mit von hier vorne. Okay? Also, ihr Lieben, ich grüße euch, ich schicke euch hoffentlich gesegnet und ermutigt von dem heutigen Gottesdienst in die neue Woche, und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Ich grüße euch.